Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wird, wie wir es auf diesem Planeten noch nie kennengelernt haben, außer vielleicht bei einigen und muss uns alle einschließen. Und das heißt auch die Männer und die ganze Kultur. Ich danke Ihnen.
Ist an? Okay. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind zu unserer Veranstaltung. Ich habe gerade einen Stick verloren unterwegs bei der Hektik, die man hier als Verleger auf der Buchmesse hat. Und ich habe gerade festgestellt, auf meinem Ersatzstick ist nicht das drauf, was ich zeigen wollte, aber das macht überhaupt nichts. Wir möchten gerne ein Buch vorstellen, für das sich so schnell kein Verleger in Deutschland findet. Und zwar vom Zambon Verlag in Frankfurt am Main. Wir sind ein alter linker Verlag, gibt es seit 1974. Und ich schicke gleich mal voraus, damit wir nicht in eine bestimmte Tüte gesteckt werden. Der Verleger selbst ist Jude. Ich bin mütterlicherseits Jude, sodass wir also über das Thema, was wir hier Ihnen vorzustellen haben, nicht in eine Ecke gestellt werden, des Antisemitismus oder sowas. Aber wir sind sehr kritisch gegenüber dem Staat Israel, beziehungsweise der Politik des Staates Israels. Das Buch, was wir Ihnen vorstellen wollen, ist etwas, was wie auch hier zum großen Teil verschwiegen wird in der Bundesrepublik, weil es ein heißes Thema ist. Es gibt Folter in Israel. Palästinensische Menschen werden dort gefoltert. Und wir haben das Glück und die Freude als Verlag, dass wir Annette Groth als Bundestagsabgeordnete der Linken gewinnen konnten, dieses Buch Ihnen hier vorzustellen. Annette Groth ist die menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken. Da ich, wie gesagt, meinen Stick auf dem Weg hier in mein Original irgendwo verloren habe, muss ich Sie bitten, dass Sie zwei oder drei Sätze zu Ihrem beruflichen Werdegang oder zu dem, was Sie macht, sagt. Aber wir sind als Person jetzt hier nicht das Entscheidende und das Wichtige, sondern es geht um das Thema Folter in Israel. Und deshalb schließe ich erstmal jetzt so meinen kleinen Mini-Vortrag. Wenn Sie uns später suchen, wir sind am Stand G314. Ich werde am Schluss noch etwas dazu sagen. Ja, und ich würde sagen, Annette, wie gesagt, die Worte zu dir persönlich, die hätte ich jetzt hier herangeschmissen, die sind nicht da, das machst du selbst. Du hast das Wort und den Platz, ich ziehe mich zurück. Vielen Dank.
Geht das besser? Jawohl, jetzt höre ich mich ja auch. Seit 2009 menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Und eine der ganz wenigen von 630 Abgeordneten, die wirklich die Menschenrechtsverletzungen in Palästina und in Israel immer wieder ansprechen. Und alle froh sind eigentlich, dass zumindest ich das mache, auch wenn der diesjährige Menschenrechtsbericht der Bundesregierung auf einer Seite oder anderthalb Seiten auch die Menschenrechtslage in den palästinensischen Gebieten als sehr, sehr schwierig einstuft. Aber sonst, das ist so ein dicker Bericht, wird da nicht viel drüber gesagt. Es ist in der Tat ein ziemlich hartes Buch, muss ich mal sagen. Zwischenzeitlich, ich bin allerhand gewöhnt, musste ich dann immer wieder aufhören. Und ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich, was weiß ich, 2 Wochen oder 4 Wochen oder 4 Jahre in Militärgefängnissen sitzen würde. Es gibt diese Woche einen sehr, sehr berührenden, guten Artikel, 100 Kinder im Spiegel von Eva Menas. Und die stellt hinterher die Frage, was wird aus solchen Kindern? Und die Frage stelle ich mir auch immer, wenn ich gerade Berichte von Kindern in israelischen Gefängnissen lese. Die jüngste Gefangene weltweit war in Israel, nicht in China, nicht im Iran und nicht in Russland, sondern in Israel. 12 Jahre altes Mädchen und ist dann nach ein paar Wochen entlassen worden. Und da habe ich so mehrere Fälle auf meinem Schreibtisch, um die ich mich kümmere. Das wird leider in unseren Medien fast nie geschildert. Folter hört sich sehr, sehr stark an. Ich möchte eine Studie aus dem Jahr 2013 von UNICEF erwähnen. Zitat: Die Misshandlung von palästinensischen Kindern in israelischen Gefängnissen scheint weit verbreitet, systematisch und institutionalisiert zu sein. Das Muster der Misshandlung beinhaltet die Verhaftung von Kindern zu Hause zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens durch schwer bewaffnete Soldaten, die Praxis, Kindern die Augen zu verbinden und ihre Hände mit Plastikfesseln zu fixieren, physische und verbale Misshandlung während des Transports zum Ort des Verhörs, die Befragung mittels physischer Gewalt und Drohungen und fehlender Beistand durch Anwälte oder Familienmitglieder während des Verhörs. Das UNICEF vor immerhin 4 Jahren schon. Hier geht es um 116 palästinensische Männer, die zwischen 16 und 54 Jahre alt sind, also keine unter 16-Jährige. Und zwischen August 2013 und März 2014 befragt wurden. Und B'Tselem ist eine israelische Menschenrechtsorganisation, die dieses Buch also zusammengestellt haben anhand der Zeugenaussagen von 116 palästinensischen Männern. Die Verhaftung, die Zeit der Inhaftierung nur, muss ich mal sagen, zwischen 3 und 58 Tage, also auch keine Administrativhaft, die immer wieder verlängert werden kann, völkerrechtswidrig ist. Also von daher eigentlich noch relativ milde, wenn man das andere, die 20, 30 Jahre im Gefängnis sind, wegen Anschuldigungen, die oft einer juristischen Prüfung nicht standhalten. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Zitate so lesen, vorlesen, das kann man besser, lass die Leute selber sprechen, die mich in der Tat sehr berührt haben. Hier. 21 Jahre alt, Angestellter in einer Bäckerei in Hebron. Ich war mit 4 anderen Gefangenen zusammen. In der Nacht kamen 4 Soldaten und zwangen uns, in den Hof hinauszugehen. Es war kalt und es regnete und sie befahlen uns, alle Kleidungsstücke abzulegen und uns vollständig nackt auszuziehen. Sie befahlen uns, die Hände gegen die Wand in dem Hof zu legen. So standen wir etwa 15 Minuten lang da. Die Soldaten befanden sich in einem Raum gegenüber der Wand, sahen zu uns hinaus und gaben uns Befehle durch ein Fenster. Sie sagten: Beugt euch vor, spreizt die Beine, hebt die Hände und dergleichen. Bei uns war ein älterer Mann. Es war demütigend. Die Soldaten gaben uns Befehle und lachten. Es war wirklich kalt. Wir taten alles, was sie uns befahlen. Isolationszelle. 21 Jahre auch, Besitzer eines Ladens für Autoteile aus Kibia. Die Isolationszelle war hart. Der Lärm vom Airconditioner hört niemals auf. Man kann Tag und Nacht nicht voneinander unterscheiden. Man fühlt sich wie in einem Grab und man fängt an, Dinge zu träumen und sich einzubilden. Manchmal fragte ich mich, ob ich tot oder lebendig war. Also die Haftbedingungen sind unmenschlich und wurden auch immer wieder von sämtlichen Menschenrechtsorganisationen und vom Internationalen Roten Kreuz und selbst vom israelischen Oberen Gerichtshof kritisiert, weil sie gegen Völkerrecht, das Folterverbot und viele, viele internationale Konventionen, die auch die israelische Regierung unterschrieben hat, verstoßen. Aber es ist äußerst, äußerst schwierig für palästinensische Gefangene, während der Inhaftierung eine Beschwerde zu schreiben, weil sie oft überhaupt gar kein Papier haben und kein gar nichts. Und wenn sie es danach machen, das haben dann etliche probiert, dann wartet man und wartet monatelang und nach 3 Jahren kriegt man dann, wenn man Glück hat, einen Brief und sagt, Verfahren niedergestellt, weil die Leute, gegen die man Beschwerde eingereicht hat, die Soldaten sagen, nee, war alles nicht so, wie das da geschildert wurde, sondern anders. Da kann man dann kaum was machen oder gar nichts. Ich will noch mal so zu den Haftbedingungen etwas sagen oder vorlesen. 39 Häftlinge wurden in Einzelhaft in einer engen Zelle gehalten, die etwa 1 bis 1,5 Meter breit und 1 bis 2 Meter lang war. 9 Gefangene berichteten, dass sie die Zelle eine Zeit lang mit einem anderen Insassen teilten. 39 Häftlinge waren in einer etwas größeren Zelle eingesperrt, etwa 2 bis 3 Meter breit und 2 Meter hohe Zellendecken. Mehrere Häftlinge sagten aus, sie seien nach Beendigung der intensiven Vernehmungen in eine etwas größere Zelle transferiert worden. In manchen Fällen zeichneten sich diese Zellen jedoch durch drastische Überfüllung aus. So waren beispielsweise 6 bis 8 Häftlinge in einem Raum mit 4 Schlafkojen aus Beton eingesperrt. Fast alle Häftlinge beschrieben die Zellen als verdreckt, staubig, übelriechend, ungelüftet und feucht. 7 Häftlinge berichteten, dass es in ihren Zellen von Insekten, Fliegen und vielen Kakerlaken wimmelte. In einem Fall war auch eine Maus in der Zelle. 5 sagten aus, sie hätten die Aufseher um Reinigungsutensilien gebeten, damit sie ihre Zellen säubern konnten, was aber abgelehnt wurde. Nur 8 Häftlinge hielten die hygienischen Zustände in ihren Zellen für zumutbar. 15 Häftlinge erinnerten sich, dass sie ohne erkennbaren Grund alle paar Tage von einer Zelle in eine andere verlegt wurden, manchmal mehrmals an einem Tag. Ein Gefangener sagte aus, dies sei manchmal passiert, nachdem er eingeschlafen war. Schlafentzug ist ein besonderes, unmenschliches Mittel oder Foltermittel, sagt man. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wo das steht. Das war nämlich ganz schrecklich auch. Seite 52, jawohl. Manchmal, 26 Jahre alt, Journalist. Manchmal packten sie mich beim Hemd und zerrten mich sehr grob nach vorne. Ich war festgebunden. Darum verursachte die Schmerzen in den Gelenken und im Rücken, der sowieso schon schmerzte. Sie brüllten sehr laut in meine Ohren. Mehrere Male packten sie mich beim Hemd und schüttelten mich. Diese Hölle dauerte 7 oder 8 Tage. 37 Jahre alt, Luai Kait, Glas- und Keramikarbeiter aus Hebron. Nachdem sie mich 22 Stunden lang vernommen hatten, schickten sie mich 1 oder 2 Stunden lang zum Schlafen in die Zelle und fingen dann wieder an, mich zu vernehmen. Die zweite Runde dauerte ebenfalls länger als 20 Stunden. Das ging 15 Tage so weiter. Selbst wenn sie mich in die Zelle zurückbrachten, konnte ich nicht sofort einschlafen, weil meine Augen so daran gewöhnt waren, geöffnet zu sein. Es dauerte einige Zeit, bevor ich sie schließen konnte. Wenn es mir endlich gelang, kamen sie und brachten mich wieder in den Vernehmungsraum. Im Vernehmungsraum darf man die Augen nicht schließen. Man darf auch den Kopf nicht sinken lassen. Manchmal brachten sie einen Informanten herein, der mich nicht schlafen ließ. Er störte mich ununterbrochen und ließ mich nicht schlafen. Also was auch noch sehr, sehr schmerzhaft ist, ich habe das am eigenen Leib gespürt, die Fesseln mit Kabelbinder. Und wenn man sie sehr fest zuzieht, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft und führt, wenn es längere Zeit andauert, zu Lähmungen und zum Taubheitsgefühl. Und wenn man das an Händen und an Füßen macht und dann noch auf dem Stuhl festgebunden ist, dann ist das eine unglaubliche körperliche Tortur. Und das Festketten am Bett und alle diese Sachen. Jeden Tag, Bauarbeiter, 26 Jahre, das ist dann mein letzter. Jeden Tag holten sie mich am Morgen und ich blieb bis Mitternacht auf dem Vernehmungsstuhl. Mein Rücken fing an zu schmerzen. Nach etwa 15 solchen Tagen kam der Vernehmer herein und fing an, unanständig zu fluchen. Er schimpfte über meine Mutter. Er sagte wirklich furchtbare Dinge, um mich zu provozieren. Ich wurde wütend und versuchte, vom Stuhl aufzustehen. Das konnte ich offensichtlich nicht, weil ich daran festgebunden war. Aber ich brüllte ihn an und war wütend. Plötzlich kamen noch ein paar Vernehmer in den Raum und fingen an, mich herumzustoßen und angeblich zu versuchen, mich unter Kontrolle zu bringen. Mitten in dem Gebrüll kam eine Frau herein und sagte, sie wäre eine Sozialarbeiterin. Sie fragte, was los wäre. Ich sagte, sie würden mich beschimpfen und ich würde mir das nicht gefallen lassen. Sie sprach Hebräisch mit den Vernehmern. Ich verstand nicht genau, was sie sagten. Ich verstand, dass die Wachleute und die Vernehmer ihr sagten, dass ich versuchen würde, mich aufzuhängen. Sie redeten miteinander und dann schickten sie mich in einen Raum mit einem eisernen Bett, das Stellen hatte, an dem man Hände und Füße festbinden kann. Sie legten mich auf das Bett und banden meine Hände und Füße daran fest. Ich blieb 2 Tage lang so liegen. Ich weigerte mich zu essen, solange ich im Bett festgebunden war. Ich erspare Ihnen jetzt noch schlimmere Aussagen, also wenn es dann um die Verpflegung geht, rohes Hühnchen, rohe Eier und dergleichen. Eigentlich haben alle geklagt, dass das Essen zu wenig ist und ungenießbar und man kann von außen sich nichts bringen lassen, weil in diesen Tagen eigentlich kann man auch keinen Besuch empfangen. Also das ist gerade für Kinder in israelischen Gefängnissen ganz, ganz schwierig. Die sind alle in Militärgefängnissen und unterliegen der Militärgerichtsbarkeit und nicht der Zivilgerichtsbarkeit. Und ich habe einen Fall eines 13-Jährigen, um den ich mich kümmere, den ich nicht kenne, der nachweislich nichts gemacht hat, der, ja, man kann es sagen, gefoltert wurde und jetzt zu 3 Jahren Haft vor einiger Zeit verurteilt wurde. Er hat nur mit einem Freund darüber geredet, was man eventuell machen könnte. Ja? Und die Eltern wohnen weit, weit entfernt von dem Militärgefängnis. Und das dauert dann immer Stunden durch die ganzen Checkpoints, bis sie bei ihrem Sohn sind, dem sie aber nur sehr selten besuchen dürfen. Und dem geht auch allmählich das Geld aus für die ganzen Fahrten. Und ich habe, als ich von diesem Fall erfuhr, das war in Haaretz in einer israelischen Zeitung, dass ein Junge im Winter nackt ausgezogen wird. Die Kleidung wurde in ein eiskaltes Becken getan und dann wurde er gezwungen, diese kalten Kleider wieder anzuziehen. Danach hat man noch die Aircon mit sehr, sehr kalter Luft angemacht. Das kann zu unglaublichen gesundheitlichen Schäden auch führen. Dann habe ich an die deutsche Vertretung in Ramallah und Jerusalem geschrieben und habe gesagt, als ich wusste, wann der Prozess ist, sie möchten sich darum kümmern und dorthin gehen. Und dann habe ich einen netten Brief von meinen deutschen Diplomaten gekriegt. Mit großer Sorge beobachten Sie die zunehmende Verschärfung und dergleichen mehr. Aber Sie sind zum Prozess nicht hingegangen. Einen anderen Brief habe ich gekriegt von dem Leiter der EU-Delegation, ein Schwede wohl, dem Namen nach zu urteilen, der mir schrieb, er hätte von diesem Fall in der Zeitung gelesen, aber durch meinen eindringlichen Brief hätte ich ihn überzeugt, dass er zu dieser Prozessbeobachtung geht. Dreimal ist der Prozess verschoben worden und wie gesagt, jetzt beim vierten Mal wurde dieses Kind zu 3 Jahren Haft verurteilt und jetzt versuchen wir natürlich auch Hafterleichterung, das gibt es eigentlich nicht, aber das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit, wenn man vergleicht, dass ein israelischer Soldat zu 18 Monaten Haft verurteilt wird und der geht jetzt in Berufung, da versucht man einen Freispruch. Er hat einen auf dem Boden liegenden Palästinenser, der verwundet war, getötet. Und dieser israelische Soldat war ein Sanitäter. Und dafür 18 Monate Haft ist in der Tat, da fehlen mir glatt die Worte, Kinder, die Spleine werfen, was wirklich niemand wehtut, wenn man vor allen Dingen dicke gepanzerte Westen und sowas anhat. Das sind dann so kleine Steine. Einfach aus absoluter Frustration und Wut lassen sich diese Kinder dazu hinreißen und werden dann zu mehreren Jahren Haft, und zwar, wie gesagt, Militärhaft verurteilt. Es steht in keinem Verhältnis und es ist definitiv gegen die internationale Kinderrechtskonvention und viele andere Konventionen, die Kinder in Gefängnissen untersagt. So, jetzt hätten wir noch 8 Minuten. Wenn Sie eine dringende Frage haben, dann...
Warten Sie.
Augenblick.
Jetzt wünsche ich mir von Ihnen eine Dokumentation über die Behandlung von Israelis bei den Palästinensern. Da ist es nämlich auch nicht alles so in Ordnung.
Nein, nein. Das kommt in diesem Buch auch vor. Ich habe nur auf die Uhr geguckt. Also es gibt eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen einigen palästinensischen Stellen, sagen wir mal Polizisten, Polizeibehörden, Sicherheitsdiensten und der israelische Militär. Das kommt hier ganz klar nochmal zum Ausdruck. Es gibt so weit, dass die Daten austauschen, um nicht zu sagen auch Menschen. Da sind mehrere Fälle geschildert, wo sie erst in palästinensischer Haft waren. Dann wurden sie freigelassen und am nächsten Tag von den Israelis festgenommen. Und die haben ganz genau gewusst, welche Art von Folter sie unterworfen waren in den palästinensische Sicherheitsverwahrung. Ja? Also die ganze Sache mit der Kollaboration, das versucht man auch bei Kindern vor allen Dingen. Ein 8-Jähriger ist die Tage gezwungen worden oder hat man, das ging auch in einigen Zeitungen, ich glaube sogar in Deutschen war es drin, so ein schreckliches Bild, so ein kleiner 8-Jähriger und dann mit so schwer bewaffneten Soldaten und dann zerrt man ihn so. Der hat irgendwie beobachtet, dass da andere Jugendliche auch mit einem Stein da hantiert haben. Und dann wollten sie ihn zwingen, die Namen von diesen Jugendlichen zu geben. Und der kannte die anscheinend gar nicht. Also da wird man halt sehr, sehr schrecklich behandelt. Und ich frage mich immer, was wird aus solchen Kindern und Jugendlichen? bei Eva Manass, ich habe einen Leserbrief an den Spiegel geschrieben, ich weiß nicht, ob er veröffentlicht wird, habe ich nur geschrieben, ich frage mich das immer, was wird aus Kindern, die 1-2 Jahre oder auch nur ein paar Tage im Militärgefängnis gewesen sind, die verbal bedroht werden, auch sexuell im Übrigen, oder man sagt, wir vergewaltigen deine Schwester oder deine Mutter und holen sie und alle solche Sachen. Das ist tagtäglich. Das steht hier auch vor allen Dingen bei Männern, die sagen, wir vergewaltigen deine Frau und gehen dahin und die wissen ja alle, wo sie wohnen und so. Das ist wirklich menschenrechtsverletzend und darf man nicht zulassen, da muss man gegen protestieren. Eigentlich das Dollste, was ich von einer palästinensischen Psychiaterin neulich gelesen habe, gestohlene Kindheit, palästinensische Kinder und das System des Siedlerkolonialismus, das ist in einem Heft, das finden Sie wahrscheinlich auch irgendwo, Inamo, das geht um 50 Jahre Besatzung. Und da wird ein 4-Jähriger verhaftet, ja, 4 Jahre. Da kommt also nachts, die kommen immer nachts, die Polizisten, drang eine große Militärpatrouille in das Haus ein. Die Soldaten wecken die Eltern auf und verlangen, Mohammed zu sehen. Sind Sie sich sicher? Fragte der Vater, der sich noch den Schlaf aus den Augen rieb. Mohammed ist gerade 4 Jahre alt. Also er sagt ja immer, ja, ja, klar, dass wir meinen schon Mohammed. Zeigt auf, wollen Sie ihn verhaften? Soll ich Windeln und Milch mitgeben? Denn der wird sie bestimmt brauchen. Nachdem sich der Offizier überzeugt hatte, dass Mohammed tatsächlich gerade vier Jahre alt war, und nachdem er den Vater zu dem Jungen und seinen Freund befragt hatte und dann den Anschuldigungen nachgegangen war, dass der Junge einen israelischen Siedler verletzt hätte, nahm er seinen Befehl zur Verhaftung zurück. Er führte seine Soldaten aus dem Haus, warnte aber die Familie, dass er, falls der Junge tatsächlich schuldig sei, Verletzung eines israelischen Siedlers, zurückkommen würde, ja, und den Jungen zu einer Befragung abholen würde. Ja, also die Form von Gewalt, die hier beschrieben wurde, sowie die Diskussion darüber in der Nachbarschaft, versetzen andere Kinder im Alter von Mohammed sowie ihre Familien und ihre Nachbarn in Furcht und Angst. Das ist das, was eben so schrecklich ist.
Ich habe noch eine einzige Minute und die möchte ich gerne nutzen, um Sie zu bitten, Ihr politisches Amt dazu zu benutzen, um mögliche Veränderungen vor Ort durchzusetzen. Aber das, was Sie hier gemacht haben, ist ziemlich schäbig, denn Sie schüren Emotionen am falschen Ort. Vielen Dank.
Nein, nein. Ich weiß, das ist schwer auszuhalten. Ich habe Ihnen jetzt einiges zugemutet, aber ich weiß auch, wie schwierig hier die Diskussion zu führen ist. Ich habe von einer alten Holocaust-Überlebenden neulich einen Brief, den hat sie an Volker Beck geschrieben und gesagt, der immer gegen Boykott, die Investment eine Kampagne hetzt und sagt, das ist antisemitisch. Und dann hat sie sehr, sehr detailliert aufgeführt, dass es nicht antisemitisch ist. Ich sage, ich bin die beste Freundin von meinen jüdischen Kollegen, die Menschenrechtsverteidigerinnen. Die brauchen genauso unseren Schutz und unsere Fürsprache wie die Palästinenser. Da ist überhaupt gar kein Unterschied. Journalisten, Menschenrechtsverteidiger in Israel sind zunehmend unter Druck und etliche kriegen auch Morddrohungen, weil sie gegen ihre eigene Regierung schießen und sagen, so geht es nicht. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und sie sagen immer, ihr müsst uns helfen, sonst sind wir bald alle in Berlin.
Annette, wir müssen Schluss machen. Ja. Herzlichen Dank, danke für Ihre Geduld und das Zuhören. Wenn Sie das Buch erwerben wollen oder signiert haben möchten von Annette, können wir das draußen tun. Und ich möchte nur noch einen Satz zu der Bemerkung machen, die von drüben kam. Man kann nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Nicht? Das ist zu billig. Das ist nämlich genauso schäbig. Deshalb muss man das darstellen, die sogenannte oder die einzige Demokratie im Mittleren oder Nahen Osten. Nicht wahr? Das ist Israel. Und das darf man aber hier in der Bundesrepublik zum Teil überhaupt nicht erwähnen, weil man dann gleich in eine bestimmte Ecke geschoben wird. Das möchte ich nur dazu sagen, das halte ich nämlich für schäbig. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte noch als Verlag und als Verlagsmitarbeiter eine kurze Bemerkung machen zu dem Stand da drüben. Wir sind nicht damit einverstanden, dass der Börsenverein Neofaschisten wie die Leute von Compact hier unterstützt, beziehungsweise dass die so auftreten können, man muss schon sagen militant auftreten können, wie sie das machen. Das verurteilen wir. Wir glauben, Demokratie heißt auch, dass man solchen Leuten das Handwerk legt. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.